Eigentlich ist der Kapitalmarkt in einer viel besseren Verfassung als was die Anleger und das aktuelle Verhalten an den Märkten vermuten ließe.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Wenn wir die letzte Woche anschauen, dann war in den letzten 5 Tagen dieser sogenannte technische Rebound nach dem sehr, sehr schwachen Start in das Jahr in fast allen Bereichen recht positiv und recht stark, obwohl in der letzten Woche zwei recht wesentliche Events stattgefunden haben, die deutlich negativere Auswirkungen hätten haben können. Zugegebenermaßen, wenn man Zuckerberg heißt und von heute auf morgen etwa 25 Milliarden Dollar Börsenwert verliert, dann ist man wahrscheinlich nicht besonders locker. Und eigentlich wird Meta weiterhin geprügelt von allen Seiten. Selbst die größten Fans ziehen sich zurück und gehen auf Distanz. Ob und welche Hintergründe dahinter stecken, wird man jetzt wahrscheinlich auch nicht sofort erfahren, aber ist auch interessant, dass gerade jetzt Peter Thiel, einer der ersten Investoren bei Facebook, bei Zuckerberg, sich zurückzieht. Er war im Verwaltungsrat von Facebook und zieht sich von dort zurück. Er ist immer wieder kritisiert worden wegen seiner politischen Haltung zu Donald Trump. Er war ja Berater im Stamm von Donald Trump. Also er zieht sich auf jeden Fall auch von Facebook zurück. Und das Unternehmen hat in Summe letzte Woche 230 Milliarden Dollar Börsenkapitalisierungswert verloren, von heute auf morgen. Also eigentlich eine mächtige Geschichte, hat aber nicht so viel Auswirkung auf den Kapitalmarkt gehabt. Zweite starke Sache war am Freitag, die Arbeitsmarktdaten waren deutlich stärker als vorher vermutet. Alle sind schon vorbereitet worden, dass die Jänner-Arbeitsmarktdaten nicht so gut sein werden. Und das war schon mit eingepreist, neben der ganzen Drohung von der Notenbankseite, dass die Zinsen vielleicht nicht nur dreimal, sondern viermal, fünfmal, dann sind Stimmen aufgetaucht, sieben, achtmal in diesem Jahr gehoben werden könnten. Also da ist sehr viel Negatives schon eingepreist gewesen. Und dann kamen die Arbeitsmarktdaten raus und Katsching, die waren sehr, sehr gut, statt 190.000 also knappe 500.000 Arbeitsplätze geschaffen worden. Und Dezember ist rückwirkend korrigiert worden, nicht nach unten, sondern nach oben. Jetzt kommen diese Woche dann die Verbraucherpreise raus und da sind wir darauf eingestellt, dass die Inflation hoch ist. Das heißt, die Zahlen werden auch hier hoch sein. Da wird der Markt darauf nicht mehr besonders negativ reagieren, weil das schon eingepreist ist. Es ist eher anzunehmen, dass der Markt sogar darauf positiv reagiert. Dass die Zinshebung kommt, das ist klar. Im März werden wir 25 Basispunkte im Dollarraum oder möglicherweise sogar 50 Basispunkte Zinshebung bekommen. Das ist eigentlich von den Marktteilnehmern schon eingepreist. Und viele fragen mich, warum macht die EZB nichts? Wieso hinkt die EZB so hinterher? Das Interessante ist, wenn man näher hinschaut, macht die EZB ja auch was. Hier verändern sich in diesem Jahr auch die Rahmenbedingungen, die Liquiditätsunterstützung wird runtergefahren, nicht nur auf Null, aber es wird deutlich gesenkt. Und die EZB interveniert sehr, sehr stark verbal und man sieht schon, dass die Marktteilnehmer die Zinssteigerung auch im Euroraum vorwegnehmen. Weil einerseits kann die EZB die Leitzinsen festsetzen, aber es gibt die sogenannten Marktzinsen und die fünfjährigen deutschen Staatsanleihen haben ähnlich wie die zehnjährigen vor einigen Wochen aus dem deutlichen Minus, die fünfjährigen Staatsanleihen waren vor einigen Monaten noch bei minus 0,6% Verzinsung und haben jetzt raketenförmig sehr steil nach oben auf Null gedreht. Das heißt, hier nimmt der Kapitalmarkt eine Zinshebung auch von der EZB schon vorweg. Wie schnell, das wird man noch sehen. Also die EZB reagiert schon auch tatsächlich. Und warum bin ich der Meinung, dass die Marktverfassung deutlich besser ist, als derzeit die Kurse widerspiegeln? Wenn man die aktuelle Quartalsberichte anschaut, dann haben von jenen Unternehmen, die bis jetzt Quartalsberichte vorgelegt haben, 77% deutlich bessere Zahlen vorgelegt für das vierte Quartal als erwartet. Und das ist eine Zahl, die komplett normal im Durchschnitt ist. Das heißt, im Normalfall werden in etwa so 60-65% der Quartalsberichte übertroffen. Derzeit mit 77% liegen wir sogar ein bisschen drüber. Die Unternehmen sind aber sehr vorsichtig und im Vergleich zum vierten Quartal erwarten sie oder prognostizieren sie für die ersten zwei Quartale des heurigen Jahres sehr niedrige Gewinne. Es gibt einige, die sogar im Vergleich zum vierten Quartal 2021 einen Rückgang von 1% prognostizieren. Das heißt, sie sagen, sie sind im Jahr 2021 so stark gewachsen und auf dem Weg zur Normalisierung wird es jetzt ein Quartal lang mal eine Stagnierung geben, eine Seitwärtsbewegung. Und das preist der Markt natürlich ein. Das heißt, alle Bewegungen, die wir derzeit sehen, haben im Normalfall an den Kapitalanlagemärkten nichts mit der jetzigen Situation zu tun, sondern es ist immer eine Vorwegnahme der zukünftigen Erwartungen. Und die Kursrückgänge sind eine Vorwegnahme dieser Normalisierungsprozesse, die jetzt eingeleitet werden. Damit ist die Messlatte, die Erwartungshaltung für die ersten drei Monate des Jahres sehr niedrig. Und von da können dann natürlich auch wieder Überraschungen kommen, weil dem Kapitalmarkt es eigentlich egal ist, ob und warum Erwartungen übertroffen werden. Erwartungen werden eingepreist und wenn diese übertroffen werden, dann gibt es wiederum eine neue Situation, die die Märkte einpreisen müssen und da steigen die Preise, die Kurse. Und positive Unterstützung bekommt dieses Bild zusätzlich davon, dass die Omikron-Zahlen sich laufend verbessern. Das Interessante ist, von der Kapitalmarktseite hören wir kaum noch was von Omikron. Regional und in den Medien und von der politischen Seite hört man Omikron-Maßnahmen, aber der Kapitalmarkt beschäftigt sich damit kaum noch, weil die Auswirkungen immer sanfter werden, die Temperaturen gehen nach oben. Im Frühjahr wird es, wenn ich jetzt aus dem Fenster schaue, kann ich mir das nicht ganz vorstellen. Wir sind hier seit einigen Tagen im Schneesturm. Das heißt, dass die Temperaturen nach oben gehen werden Richtung März, ist zu erwarten, aber aktuell noch nicht. Aber für die Märkte ist das deswegen wichtig, weil damit auf der Konsumentenseite die Ausgaben speziell für Dienstleistungen, nicht so sehr für Waren, sondern für Dienstleistungen steigen werden. Und wenn die Nachfrage nach Waren sinkt, dann ist dieser Druck, den wir derzeit auf der Inflationsseite haben, weil nach Waren so stark nachgefragt wird, geht das zurück. Wenn die Nachfrage nach Dienstleistungen kommt, Dienstleistungen sind keine globale Geschichte, die können regional erfüllt werden, damit sinkt auch wiederum auf der Inflationsseite der Druck nach oben. Und das erwarten die Fachleute derzeit so für März, April. Und vor einiger Zeit haben wir hier schon in dem Podcast darüber gesprochen. Ich habe mal eine Grafik, eine Bildschirmkopie von CNN mit übernommen, wo man gesehen hat, wie die Inflationserwartungen sein werden, dass hier Dezember, Jänner, Februar im Vergleich zum Vorjahr die Inflationszahlen steigen werden, aber ab März, April die Inflation zurückgeht, im Vergleich zum Vorjahr die Dynamik nicht mehr so stark sein kann. Und das wird zusätzlich noch untermauert mit einigen Rahmenbedingungen, die hier noch dazukommen und hier immer mehr Druck aus der Inflation rausgenommen wird. Es gibt noch eine interessante Zahl von der Arbeitslosenrate her. Wir haben letzte Woche gehört, dass sehr viele Arbeitsplätze geschaffen wurden und trotzdem gibt es eine Zahl, die auf steigende Arbeitslosigkeit hindeutet. Wie kann das sein? Wie weit ist das kein Widerspruch? Das ist die sogenannte Participation Rate. Das sind jene Arbeitskräfte, die jetzt wieder zurückkehren, Arbeit suchen, zur Verfügung stehen, vielleicht kurzfristig da und dort unterkommen, aber trotzdem auf der Suche sind, also dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Und damit entsteht auch hier, so wie bei der Warennachfrage, ein größeres Angebot auf der Arbeitskräfteseite, wenn mehr Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Und warum kommen die jetzt? Naja, man darf nicht vergessen, in Amerika haben sehr viele Menschen aufgrund der Covid-Maßnahmen mehr Geld verdient, während sie zu Hause waren, als wenn sie gearbeitet hätten. Und diese finanziellen Unterstützungen, die sind ausgelaufen, letztes Jahr schon im September. Jetzt hat man die Reserven aufgebraucht und jetzt kehren diese Leute zurück in den Arbeitsmarkt und die Kurve steigt auch hier sehr, sehr steil an, fast schon raketenförmig. Das heißt, es stehen von Monat zu Monat wieder mehr Arbeitskräfte zur Verfügung. Angebot ist weiterhin hoch, Nachfrage ist da, aber weil mehr Angebot da ist, müssen die Löhne nicht so stark steigen und das ist eine der Hauptgefahren für bleibende Inflation, nämlich die Lohninflation. Im hochqualifizierten Bereich ist das keine Frage, aber in der Masse, dort wo man also damit arbeiten kann, ist das sehr wichtig und sehr interessant. Eine Gefahr bleibt natürlich weiterhin und das merkt man, die Wolken, die schweben ja, als Unsicherheit weiterhin über den Kapitalanlagemärkten. Das ist die Frage Ukraine, Putin, was wird dort passieren? Bei niedriger Liquidität in den Märkten, so eine Unsicherheit kann auch weiterhin zu sehr abnormalen Kursausschlägen führen. Der Kapitalmarkt ist an sich kein Politiker und ist auch kein Hellseher, aber derzeit preisen die Märkte keinen Einmarsch ein, sondern ja, gehen davon aus, dass die Diplomatie hier sogar mit wirtschaftlichen Vorteilen für die eine oder andere Seite, was dann wiederum an den Kapitalanlagemärkten sich niederschlägt, die Geschichte lösen wird. Das ist ja spannend, weil ja gerade gestern 30 Jahre Jubiläum des Maastricht-Vertrages gefeiert wurde und das waren ja die Grundlagen für die Europäische Union. Wir sehen davon, dass die Union sehr stark ist und auch dementsprechend stark auftritt, leider weit weg. Aber ein wesentliches Projekt und Produkt dieser Maastricht-Kriterien ist der Euro. Und alleine schon deswegen hat es sich aus meiner Sicht ausgezahlt, dass man in diese Richtung geht und auch weitergehen kann. Wenn es zu diesem Schock Ukraine-Putin-Thema kommt, dann dürfte es an den Märkten natürlich Rücksetzer geben, weil diese Einmarschsituation ist nicht eingepreist. Und dann kommt es zu Rücksetzern, aber die Vergangenheit zeigt, die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte, dass solche Ereignisse sehr kurzfristig sind und der Kapitalmarkt, wie jetzt kein Politiker ist, sofort die wirtschaftliche Seite abwiegt und dann dementsprechend umgewichtet und solche Situationen relativ schnell an den Märkten vorbeigehen. Wenn es zu keinem Schock kommt, dann gibt es alleine aus dieser Gefahr, aus dieser Wolke, die jetzt über uns schwebt, Erholungspotenzial. Das dürfte sich als erstes auf den Ölpreis auswirken. Es gibt einige Analysten, Citi war gestern sehr interessant, die Citi Group, die Analysten der Citi sind rausgekommen und haben gesagt, sie erwarten, dass der Ölpreis in diesem Jahr deutlich zurückgeht. Größenordnung ungefähr auf die 65 Dollar. Warum? Na, einerseits, weil die Problematik, die Spannungen mit Ukraine und Russland sich, sagen wir mal, positiver auflösen. Und auf der anderen Seite, weil alle derzeit davon ausgehen, dass der Ölpreis nach oben geht und die Masse hat nie recht. Deswegen kann es hier zu dementsprechend starken Rücksetzern kommen. Das wäre positiv auch wieder für die Wirtschaft. Das wäre wieder positiv, um die Inflation nicht nach oben zu treiben, sondern eher nach unten zu senken. Und das wirkt sich auch sehr stark aus auf die großen Value-Unternehmen, die innere Substanz haben und dementsprechend das aufzeigen können. Das sind so die Themen zu den Hintergründen, warum aus meiner Sicht der Kapitalmarkt derzeit deutlich stärker und stabiler ist, als es im ersten Moment den Anschein macht. Ich habe in den letzten Tagen noch eine andere Unterhaltung gehabt, die war auch interessant und ich habe mir gedacht, ich baue das ein, ich muss das kommentieren. Mit einem Makler, mit einem Teilnehmer des Kapitalmarktes und diese Gedanken, die hier entstanden sind, die haben teilweise mich gestört. Wir haben so ein bisschen darüber geplaudert, er hört sich die Podcasts an und wir haben darüber geplaudert, dass in den letzten
Monaten schon sichtbar war, dass Großkonzerne, Blue-Chip-Unternehmen sich spezialisieren und entweder Spezialisten sich einkaufen für manche Bereiche, für, die für sie interessant sind, oder sie selber Spezialisten sind und versuchen dort Alleinstellungsmerkmale aufzubauen. Warren Buffett spricht hier von Burggraben. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass sie aus den Bereichen sich zurückziehen, wenn sie merken, da sind sie nicht wirklich gut. Und ich bin der Meinung, dass diese Spezialisierung auch bei den Finanzdienstleistern, bei den Beratern erfolgen wird, erfolgen muss. Sehr viele kommen, und da spreche ich nicht von den Bankern, nicht von den Versicherungsleuten, sondern von den freien Vermittlern, die in den letzten Jahrzehnten eine eigene Industrierichtung aufgebaut haben. Sie kommen aus der Allfinanz-Idee, und die Idee dieser Allfinanz war, alles aus einer Hand dem Kunden geben zu können, quasi alle Produkte, die er im Finanzdienstleistungsbereich braucht. Die Idee ist ja nicht neu, die kam aus dem amerikanischen und englischen Markt. Dort hat sich auch ein hochqualifiziertes Berufsbild der Financial Planner etabliert, mit dementsprechenden fachlichen Hintergründen, ethischen Werten, alles, was also notwendig ist. In Europa ist das noch nicht so wirklich angekommen. Die Masse der Financial Planner verwendet das immer noch als Marketing. Und es gibt aber immer mehr, das ist die positive Seite, solche Financial Planner, die tatsächlich aus dem Blickwinkel des Planners diesen gesamten Überblick mit dem Kunden erstellen, gesamtheitliche Strategien aufbauen. Vielleicht ist dieser Financial Planner in manchen Themenbereichen, so wie auch ich mit meinen Schwerpunkten im Kapitalanlagebereich, im Vermögensaufbau spezialisiert und kann das abwickeln. Aber in anderen Themenbereichen wie Kredite, wie Versicherungsthemenbereiche, dort wäre es ratsam und sinnvoll, wenn man da Kooperationen hat, also Partner hat, die in ihren Segmenten wieder die Spezialisten sind, die dann in der Abwicklung, in der Tagesarbeit das profimäßig und wirkliche Spezialisten machen. Mittlerweile hat ja der Regulator die Aufsicht auch hier die Rahmenbedingungen verändert, aus meiner Sicht absolut positiv. Das hit mir MiFID, IDD, MiFIR, MAR und alle möglichen Regelwerke, die gekommen sind, führen dazu, dass in den einzelnen Bereichen alleine die korrekten, notwendigen Abwicklungsmaßnahmen so komplex geworden sind, dass das nur jemand machen kann, der tagtäglich sich mit der bestimmten Materie beschäftigt und drinnen ist. Und diese Idee, überall sowas mitzunehmen, was man kriegt, ich glaube, dass die Zeit vorbei sein sollte. Und dieser Makler oder dieser Vermittler hat mir gesagt, ja, das klingt alles nett, dass man sich spezialisiert, aber wenn ich beim Kunden bin, dann nehme ich natürlich mit, was ich nur mitnehmen kann, was dort zu tun ist. Keine Marketingaussage, die man nach außen hin verwenden könnte, eine recht ehrliche, die aber traurig ist. Weil damit, dass er sich nicht als Spezialist positionieren kann, sondern als Hans Dampf in allen Gassen und ich mache schon alles, wird er aus dem Blickwinkel des Kunden auch nie der Spezialist sein, sondern eben der, der so überall ein bisschen rumwürstelt und das abfällt, das mitnimmt. Und umgekehrt wäre der Kunde auch gut beraten, sich tatsächliche Spezialisten zu suchen, weil er sich dann darauf verlassen kann, dass in allen Bereichen, die für ihn abgewickelt werden, tatsächlich jemand dort ist, der nicht nur mit das Ganze mitnimmt, um hier und dort und da irgendwelche Provisionen zu kassieren, sondern weil er wirklicher Spezialist ist. Im Endeffekt ist eh egal, weil jeder positioniert sich selber, aber diese Idee in einem hochkomplexen Markt, ich kann alles selber machen, nämlich dann in der Detailabwicklung, das widerspricht dem Bild, was ich habe, als Spezialist arbeiten zu müssen, zu können, in manchen Bereichen wirklich in die Tiefe zu gehen. Aber es positioniert sich eh jeder selber und auch der Kunde sucht sich den aus, mit dem er zusammenarbeitet, mit allen Konsequenzen, die dann dazugehören. Aber ich habe mir gedacht, ich muss das kurz hier so einbauen, weil ich jedem nur empfehlen kann, er soll sich die Themenbereiche aussuchen, wo er sich komplett 100% wohlfühlt und dort meinetwegen aus dem Blickwinkel des Financial Planners als Generalist die Strategien erarbeiten, aber Spezialist in einem Bereich das abwickeln. Und zu allen anderen Themenbereichen gerne gute Spezialisten einbeziehen. Ja, mit diesen Gedanken verabschiede ich mich auch heute wieder. Wünsche einen erfolgreichen Tag, schönen Tag. Wenn jemand die Möglichkeit hat, im Pulverschnee auf die Piste zu gehen, dann vorsichtig fahren, gesund bleiben. Und wir hören uns wieder morgen in der Früh beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.